mühsam, unnötig und ein bisschen lästig. Ganz ehrlich, für mich als Zuhörer, aber ich habe so entdeckt, wenn man selber predigt, das müsstet ihr vielleicht auch machen, wenn ihr so denkt, es macht manchmal Sinn. Also alles, was ich mache mit euch, macht aus meiner Sicht Sinn. Mindestens das, das ist ja schon mal etwas. Und ich habe auch wieder etwas, bei dem ihr mitmachen könnt, wenn ihr wollt. Okay? Es geht um Folgendes. Ich möchte, dass ihr, also ihr macht jetzt mal eine Trockenübung, die rechte Hand hebt. Geht das bei allen? Ich merke gerade, mein Hemd ist da etwas unpraktisch für diese Übung. Gut, man kann auch links nehmen, das wäre kein so grundsätzliches Problem. Gut, ihr dürft runter. Jetzt kommt die Schwierigkeit. Also ihr müsst das nicht die ganze Predigt machen. Ich weiß, ich habe ja den Hang, etwas zu lang zu werden. Heute hoffentlich nicht. Aber jetzt, ich breche dann die Übung wieder ab. Aber jetzt in der nächsten Zeit wäre eure Aufgabe, eure Hand hochzuhalten, wenn es inhaltlich bei dem, was ich jetzt dann erzählen werde, um Fehler, Schuld, Sünde, Vergehen, so um diesen Themenkreis geht. Ist das okay? Habt ihr das verstanden? Okay. Also immer, wenn ich so in dieser Begrifflichkeit bin, also einfach inhaltlich dann die Hand heben. Wir probieren das nochmal, okay? Sünde. Gar nicht schlecht, okay. Ich erzähle euch eine Geschichte zum Einstieg. Es war einmal ein Mann, so beginnen ja die Märchen, ist das nicht aus der Bibel, ist eine fiktive Geschichte. Der musste mit dem Auto nach Hause fahren. Er war vorher an einem Essen und hat etwas viel Alkohol getrunken. Ja, das ist wirklich sehr gut inhaltlich, perfekt. Also obwohl ist Alkohol trinken ein Fehler. Okay, viel. Werden wir nicht zu tiefgründig. Er überlegt sich so, es gibt einen kurzen Weg durch den Wald, es ist Winter, es ist rutschig, schlecht beleuchtet, oder es gibt die große, etwas längere Route. Er entscheidet sich für den Wald, obwohl auf seinem Fahrzeug noch die Sommerreifen drauf sind. Und der eine Scheinwerfer, hat er bemerkt beim Hinfahren, ist natürlich auch defekt, also ziemlich schlechte Ausleuchtung. Er will möglichst rasch nach Hause, am nächsten Tag hat er wieder Termine, deshalb fährt er relativ zügig. Also ja, ihr müsst die Hände ein bisschen mehr hochheben, aber... Was passiert? Er ist unachtsam und nach einer Kurve ein Tier, so die gleißenden Augen, ihr kennt das, aus dem Licht des einen Scheinwerfers und es peng, es klopft. Das Tier ist tot, er steigt aus und ruft nun die Polizei an. Und sie fragen ihn so, was für ein Tier ist, ein großes und ein kleines? Und er sagt so, ja, wenn ich das so sehe, was ich noch sehe, dann ist das Ganze, glaube ich, ein großer Hamster. Als die Polizei dann kommt, stellt sich es heraus mit der besseren Ausleuchtung und so, das ist ein Wildschwein. Okay, die Geschichte ist übersät und voll von Fehlern. Ich habe extra etwas übertrieben, ihr habt zwar nicht so gut mitgemacht, aber die Grundtendenz war ganz okay, aus meiner Sicht. Aber habt ihr gemerkt, dass ihr so die Hand aufgehalten habt, wir sind relativ gut im Fehler erkennen. Ihr seid zwar etwas unsicher geworden, weil ja eine Gruppendynamik da ist und etwas viel Offensichtlichkeit, alle schauen, was ihr so diagnostiziert. Und trotzdem, ich glaube, wir können das sehr gut, gerade auch auf die anderen schauen. So ein kleines Fazit der Mitmachübung, sie ist jetzt eigentlich schon wieder fertig, aber versucht vielleicht intern noch dieser Thematik etwas zu folgen. So ein kleines Fazit dieser Übung, habt ihr gemerkt, ich glaube, jeder von euch hat mal einen Fehler gemacht bei dieser Analyse. Also ihr hättet viel mehr aufhalten können, vielleicht auch weniger. Das Zweite, was noch sehr spannend ist, ist, habt ihr bemerkt, ihr habt euch alle immer als schuldig gemeldet. Immer wenn ich von Schuld gesprochen habe, habt ihr euch gemeldet. Also, das ist noch interessant. In der Schule, oder? Man meldet sich, ja. Und noch das ganz Schöne, auch so ein interessanter Gedanke, ihr seid jetzt erlöst. Ihr müsst diese blöde Übung nicht mehr weitermachen. Das ist ganz praktische Erlösung. Gut, ich steige nun ein und wir gehen zur Bibel. Und ich lese euch eine Geschichte, die so in dieser Thematik anzusiedeln ist. Ihr seid schon etwas sensibilisiert, in welche Richtung es heute Morgen wohl gehen könnte. Ich lese vor aus Lukas 18, die Verse 9 folgende. Also die eine Bibel haben, nehmt sie doch nach vorne. Lukas 18, Vers 9 folgende. Jesus wandte sich nun an einige, die in falschem Selbstvertrauen meinten, in Gottes Augen gerecht zu sein und die deshalb für die anderen nur Verachtung übrig hatten. Und er erzählt ihnen folgendes Beispiel. Zwei Männer gingen zum Tempel hinauf, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich selbstbewusst hin und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie die übrigen Menschen. Ich bin kein Räuber, kein Betrüger, kein Ehebrecher und ich bin auch nicht wie jener Zolleinnehmer dort hinten. Ich faste 2 Tage in der Woche und gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Der Zöllner dagegen blieb in weitem Abstand stehen und wagte nicht einmal aufzublicken. Er schlug sich an die Brust und sagte: Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld. Ich sage euch, sagt Jesus, der Zolleinnehmer, der Zöllner war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Aber wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Danke vielmals. Ja, ist perfekt. Oh, ein voller Klang von Christoph. Danke euch vielmals, es ist übrigens so lässig, ich habe das Headmic wieder bekommen, das sie extra organisiert hat. Man sollte also nicht nur auf dem, was nicht funktioniert, rumhacken. Es ist mega cool, dass man so kann predigen. Und danke für das Mikrofon. Gib es dann brav zurück. Also, zurück zum, wo waren wir? Mit welcher Person von den Zweien identifiziert ihr euch eher? Das ist eine spannende Frage. Ich denke, die meisten wären beim Pharisäer, oder? Nein. Beim Zöllner. Ihr habt doch vorhin gerade gesagt, zu viel Alkohol ist ein Fehler, oder nicht? Das ist eine spannende Frage. Ich versuche extra etwas zu provozieren. Wer war eher beim Zöllner? Zögerliches Aufhalten. Ist eigentlich eine sehr schwierige Entscheidung, oder? Sind wir ehrlich? Und jetzt, wenn ich noch beginne, so etwas die Hintergründe aufzuzeigen, dann wird es noch schwieriger. Und wir haben ja die Quintessenz, also ich sage mal, das Fazit von Jesus auch schon gehört zum Schluss. Und das macht das Ganze etwas schwierig. Ich möchte euch warnen und euch einfach auch bitten, inklusive mich selbst, versuchen wir doch die Verteidigungsmechanismen etwas zu deaktivieren. Es könnte gut sein, dass uns etwas betrifft, das wir nicht so gerne haben. Gut, wir haben da Vers 9, Es ist gerichtet, das Gleichnis oder der Text, an Leute, die von sich selbst, wie sagt der Text, in falschem Selbstvertrauen etwas meinten. Ganz ehrlich, passiert euch das nie? Ich gestehe, ich entdecke das leider immer wieder bei mir, dass ich zu selbst überzeugt in gewissen Dingen von mir selbst bin. Schön, wenn man mitmacht. Aber dass ich denke, ich verachte vielleicht auch unbewusst die anderen und stelle mich besser hin, das muss wirklich nicht bewusst geschehen. Wir machen das sicher nicht so plakativ wie dieser Zöllner, der so sagt, hey, so cool bin ich viel besser als der andere. Aber machen wir das nicht auch sehr häufig, was er macht in der Aufzählung? Übrigens, falls du es vergessen hast, ich faste zweimal in der Woche, das war Vorschrift, und ich gebe den Zehnten von allen meinen Einkünften. Es war ihnen sehr wichtig, sogar vom Gewürz und so, das sie gekauft haben. Ich entdecke das auch immer wieder bei mir, wie ich mich selber lobe. Ich denke, wir sehen hier bei dieser Begebenheit, und ich denke, es ist ja auch Absicht von Jesus, so er skizziert wie die zwei Pole von Religiosität oder von Glauben. Und das ist sehr spannend, wie er auch diese zwei sich gegenüberstellt. Sie haben ja beide das gleiche Unterfangen, sie gehen zum Tempel und wollen beten. Also sie haben die genau gleiche Ausgangslage. Und dann entwickeln sich die Verhalten dieser beiden Personen sehr unterschiedlich. So ein paar Hintergrundinfos. Wer waren die Pharisäer? Wisst ihr das? Ist ja so etwas plakativ, das lernt man auch in der Sonntagsschule, die sind leider jetzt schon weg. Aber was ist ein Pharisäer? Schriftgelehrte und aus dem linken Block kommt Besserwisser. Ja, wer hat das gesagt und wie ist das gemeint? Moment mal, schön, wie ist das gemeint gewesen? Man sagt das ja heute wirklich noch von der Begrifflichkeit, ich glaube langsam so etwas verloren, aber ist wirklich noch da, ja. Wer hat noch etwas gesagt? Kirchlicher Leiter. Tempelleiter oder so. Ja. Geistliche Führer. Waren, ja. Okay. Ja, ich denke, das stimmt wirklich. Also man hört ja vieles, aber ich denke, diese Grundabsicht war sicher da. Ist ja typisch, oder? Also ich habe den Eindruck, heute, wenn wir das so lesen, ist der Pharisäer immer nicht, dass der Böse, der Pinklige, eben der Besserwisser. Aber eigentlich damals war das völlig umgekehrt. Also die waren wirklich geachtet, die waren schriftgelehrt, also sie haben sich ja nur mit der Schrift befasst. Und interessant ist ja auch, sie haben dann so wie die Linie gezogen in heiklen Fragen und haben auch gesagt, also so läuft es denn übrigens. Also das ist Norm, das ist die Norm und so habt ihr das zu handhaben, ich weiß nicht, ob das Hochdeutsch sein, einfach zu befolgen. Und der Zöllner, das Gegenteil, wer war das? Das haben sie sicher auch schon gemacht. Wir können das geschwind ein bisschen wiederholen. Was ist ein Zöllner gewesen? Einer, der das Geld zählt. Ja, hat sich mit Geld zu tun gehabt, genau. Ist ein Kollaborateur gewesen, also hat für die Besatzungsmacht gearbeitet. Er hat in die eigene Tasche gewirtschaftet, also ist ja, glaube ich, heute auch noch üblich, aber vielleicht nicht in der Schweiz so unbedingt. Ein Kollege, der hat mit mir studiert aus dem Osten, hat immer gesagt, du musst immer noch etwas mitnehmen, weil er hat damals so Autoersatzteile mitgenommen. Das ist einfach so stillschweigend, so eben, der Zöllner. Und die waren damals natürlich im Gegensatz zum Pharisäer total verachtet, Abschaum. Menschen zweiter, dritter, vierter Klasse. Also wirklich auch hier gesellschaftlich so wie diese zwei Positionen. Und ich glaube, das war auch der Grund, wieso, dass der eine, der so beachtet wurde, oder hat Normen gemacht, der halte CAI, sich so selbst zelebrierend, sage ich mal, hinstellt mit breiter Brust, dass er ein Gebet spricht und wirklich denkt, hey, ist alles gut. Und der andere, wahrscheinlich der Zöllner, das ist ja nur so aus der Formulierung zu sehen, der wagt sich nicht mal ganz in den Gebetshof, er bleibt draußen stehen, es wird ja beschrieben da hinten, also im Vorhof, er wagt sich nicht zu nähern und schlägt sich noch an die Brust. Er hatte keinen Husten, sondern, das ist so das Schuldeingeständnis, die Hilflosigkeit, die ja in verschiedenen Stellen bei der Bibel herauskommt, ist auch so ein Zeichen, sich an die Brust schlagen, der Trauer, der Verzweiflung, der Hilflosigkeit. Also zwei verschiedene Körperhaltungen, Verhaltensweisen und ich denke auch ganz verschiedene Denkweisen. Wir haben ja uns kürzlich über das Denken etwas Gedanken gemacht. Und der Zöllner, er sagt auch Worte, aber hat ein völlig anderes Bekenntnis, sage ich mal. Er hat ein wirkliches Bekenntnis. Und die Erkenntnis, was sagt er? Gott, vergib mir sündigen Menschen meine Schuld, meine Sünde, meine Fehler. Und wie gesagt, ich glaube, bei uns Christen sind die Pharisäer oft im Verruf, aber eigentlich waren es ganz bemühte Menschen, die versucht haben, das Richtige zu tun, die Gesetze einzuhalten. Und wenn wir jetzt diese Absicht sehen, jetzt machen wir einen kleinen Sprung, das machen wir doch auch, oder nicht? Wollen wir das nicht eigentlich auch? Als Christen, als evangelikale Christen. Also wir sind ja eigentlich von der Einstellung her ganz ähnlich wie der Pharisäer. Die Frage ist, ob wir uns gleich verhalten und ob es die gleichen Entwicklungen gibt. Etwas genereller noch, wir sehen eigentlich hier in diesem Abschnitt wie zwei Ansätze oder zwei Haltungen im Glaubensleben, wenn man so etwas abstrahiert, eigentlich einen Ansatz der Vollkommenheit. Der Pharisäer, er sieht sich perfekt und will noch perfekter sein. Und der Ansatz der Unvollkommenheit, der Zöllner, der eigentlich sagt, ich schaffe es sowieso nicht. Ich bin gescheitert. Ich brauche Vergebung. Interessant ist ja der Schluss, ich habe ihn schon gelesen. Wisst ihr ihn noch? Wer von den beiden, sie hatten ja die gleiche Absicht, sie gehen in den Tempel, wollen beten. Es geht um Rechtfertigung. Nochmals Vers 14. Ich sage euch, sagt Jesus, der Zolleinnehmer war in Gottes Augen gerechtfertigt, als er nach Hause ging, der Pharisäer jedoch nicht. Ich habe vorhin schon die Parallele gezogen und ich frage mich manchmal, wenn wir jetzt uns selbstkritisch etwas hinterfragen, wie sieht es bei uns aus, wie sieht es bei mir aus? Wir gehen nicht mehr in den Tempel, wir gehen vielleicht heute Morgen in den Gottesdienst. Wir wollen gut sein, wir wollen fromm sein im positiven Sinn. Und trotzdem ist die Frage, haben wir nicht auch die Tendenz zum Pharisäer zu werden? Ich habe die Predigt überschrieben mit dem Thema oder mit dem Titel Der Pharisäer in mir. Weil ich ganz ehrlich die Tendenz leider auch bei mir selbst sehe. Jesus stellt eigentlich mit diesem Gleichnis das damals bekannte System auf den Kopf, wir haben das gesehen. Der beachtete Pharisäer fällt nach unten und der missachtete Zöllner ist gerechtfertigt. Und das stellt wirklich damals, deshalb war diese Geschichte so provokativ und auch das Leben von Jesus so provokativ, Jesus stellt das ganze System, das damals bekannt war, einfach auf den Kopf. Und das ist nicht immer so gut angekommen. Ich möchte einige biblische Grundlagen noch kurz erwähnen. So ganz, ich denke, sie sind eigentlich bekannt und trotzdem ist es gut, wenn wir nochmals darüber sprechen. Es geht um Schuld, es geht um Fehler, es geht um Sünde. Das sind also die Begrifflichkeiten, die wir sehr gut kennen. Und doch sind sie auch sehr missverständlich. Ich habe mich diese Woche sehr eingehend nochmals damit befasst, obwohl ich das eigentlich auch gut kenne oder den Eindruck habe, das gut zu kennen. Und es ist noch interessant, wenn man das Ganze nochmal etwas büschelt und ich versuche das ganz kompakt wiederzugeben. Es gibt ganz verschiedene Begriffe, die in diesem Themenbereich in der Bibel zu finden sind. Und das Bekannteste ist ja eigentlich und das Grundlegendste ist der Begriff der Zielverfehlung. Sagt euch das etwas? Griechisch hamartia ist das Verb oder der Begriff, der am meisten verwendet wird. Und eigentlich geht es darum, da ist eine Norm, ich habe das vorhin schon gemacht, und bis zu dieser Norm gibt es eine Grenze und nachher ist es eine Übertretung. Also sehr generell, sehr abstrakt und auch sehr endgültig. Es gibt aber auch Begriffe aus der Rechtsprechung, einer, der häufig verwendet wird, ist eigentlich Adikia. Alles so schöne griechische Begriffe, nicht so wichtig. Und trotzdem ist damals in der Rechtsprechung üblich gewesen, es gibt Recht und es gibt Unrecht. Und das war damals ja auch juristisch sehr entscheidend. Also entweder bist du im Recht oder du bist im Unrecht. Und wenn ihr zum Beispiel 1. Johannes 5, Vers 17 lest, da wird zweimal im Deutschen derselbe Begriff verwendet. Im Griechischen sind es diese zwei Begriffe, diese zwei Grundsatzbegriffe, die da eigentlich gegenüberstehen. Wir haben keine Zeit, so Feinheiten anzuschauen und trotzdem das noch interessant. Es gibt weitere Begriffe, die benutzt werden. Oft sind es so, oh, ich habe einen Fehler gemacht. So einzelne Fehltritte, Verirrungen, Verfehlungen. Und das wird auch in diesem Themenbereich drin verwendet, also alles verschiedene griechische Begriffe. Wenn man das Ganze versucht, etwas zusammenzufassen, was ja wirklich sehr ein ehrgeiziger Versuch ist, jetzt in ein paar Minuten, dann kann man sagen, all diese Begriffe rund um Fehler, Schuld, Sünde haben ein einziges Problem. Sie zerstören die Gemeinschaft mit Gott. Die Begriffe werden oft in der Einzahl verwendet, also von der Grammatik her. Und das hat damit zu tun, dass eigentlich die Bibel sagt, es ist egal, wie viele Sünden du einzeln machst. Es geht um das Grundproblem. Also deshalb oft die Begriffe werden in der Einzahl verwendet, weil die Bibel sagt, es ist das Grundproblem. Sünde zerstört Gemeinschaft mit Gott und führt in die Gottlosigkeit. Sünde ist ganz allgemein ein Gegensatz zu Gottes Heiligkeit. Und wenn Gott einen Bund mit uns Menschen eingehen will, dann ist das ein riesiges Problem. Weil eigentlich Schuld, Sünde, Fehler sind die Kehrseite des Bündnisgedankens von Gott und der Suche von Gott, dass er Gemeinschaft mit uns haben will. Die Folge der Schuld ist der Tod. Das kennt ihr auch alle. Sünde hat immer Konsequenzen. Und oft würden wir sagen, ja, was ist das Problem, wie lösen wir die Sünde? Was würdet ihr sagen? Wie hat das Problem, Gott das Problem gelöst? Ist jetzt vielleicht eine simple Frage, aber versucht mal zu antworten. Kann man das lösen? Ist auch eine gute Frage, ja. Hm? Gegenfrage, sehr jüdisch, gut. Ich lasse sie einfach auch so stehen. Was würdet ihr sagen, was habt ihr in der Sonntagsschule gelernt? Jesus. Dankeschön. Jetzt noch etwas ausführen vielleicht? für uns zur Sünde geworden? Was meinst du damit? Also Jesus nimmt unsere Schuld auf sich. Und wie ist der Vorgang, den du da ansprichst? Was passiert nachher? Gericht. Ja, Vergebung kommt nachher auch noch, genau. Und wie nennt man diesen ganzen Gedanken?
Rechtfertigung.
Sühne. Kennt ihr das? Opfer. Okay? Und dieser Gedanke wird im Neuen Testament sehr stark betont, auch im Alten Testament natürlich schon. Aber eigentlich, wenn man das theologisch anschaut, ist das eine Möglichkeit. Das ist eine heikle Aussage, ist ein missverständliches Thema. Versucht mich positiv zu verstehen. Wenn man so die Bibel sieht, dann gibt es mehrere Linien. Und einer ist dieser Gedanke, der ist sehr zentral. Aber schlussendlich geht es eigentlich um Gnade. Also Gott hat die Freiheit, die Sünde des Menschen wegzunehmen und ihm zu vergeben. Das sind nämlich ganz schwierige Fragen, überlegt euch das mal. Vielleicht habt ihr euch in diese Themen auch schon hineingewagt, ich kann das nur so kurz antönen. Aber es gab viele Menschen, die vor Jesus gelebt haben. Vor dem Sühnetod von Jesus. Wenn ihr das ganz sauber versucht durchzudenken, gibt das ein Riesenproblem. Aber es steht zum Beispiel im Alten Testament ganz oft, dass Gott einfach gnädig war und die Schuld nicht angerechnet hat. Und wir haben ein Problem, wenn wir nämlich den Gedanken der Abrechnung über Jesus durchziehen, ist die Chance groß, dass wir zu rechnen beginnen. Ich bin im Fall ganz gut, ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe an der Zeti vor allem. Versteht ihr, was ich meine? Wir beginnen zu rechnen. Wir machen Buchhaltung. Und ich glaube, Gott macht auch Buchhaltung, aber es gibt halt einfach nur Recht und Unrecht. Und wir als sündige Menschen können nicht heilig sein. Und deshalb brauchen wir Gnade, Vergebung und keine Buchhaltung. Und wichtig, das sage ich jetzt deshalb nochmal so explizit, ich will nichts gegen das Kreuz sagen. Ich sage nur, die Tendenz des Kreuzes ist, Buchhaltung zu betreiben. Wenn ich so zurückdenke, dann kommt mir das manchmal so in den Sinn, dass man als den Kindern so sagt, ja, was hast du alles falsch gemacht? Du hast Jesus sagen. Das ist eigentlich Buchhaltung, oder? Oh ja, dort habe ich etwas gestohlen, dort habe ich einen schlechten Gedanken gehabt. Jetzt muss ich das alles einfach brav abbetten. Und nachher ist wieder gut. Buchhaltung. Versteht ihr, was ich meine? Es geht aber um etwas Grundlegendes eigentlich. Und deshalb brauche ich Gnade. Ich brauche keine Buchhaltung. Ich kann mich nicht selbst gut machen wie der Pharisäer. Und das muss ich grundlegend einsehen und wie der Zöllner vor Gott hinstellen und einfach sagen, es tut mir leid, ich bin ein sündiger Mensch. Die Zeit ist schon sehr fortgeschritten. Ich mache immer etwas Fehler in der Vorbereitung und lege viel zu viel hinein. Und ich hoffe, dass ihr irgendetwas verstanden habt von dem, was ich bisher zu sagen versucht habe. Was nehmen wir noch hinaus? Gut. Wenn wir einen Schritt weitergehen, haben wir ein Problem. Ich habe das so genannt, das Problem der Scheinheiligkeit. Wenn ich nämlich Buchhaltung betreibe, dann ist die Chance sehr groß, dass ich zum Pharisäer werde. Wenn ich das grundlegende Problem nicht anerkenne, dass ich ein Sünder bin in meiner Wesensart und Erlösung und Gnade brauche, dann versuche ich mich selbst immer wieder gut zu machen. Dann lege ich Wert auf Äußerlichkeiten. Ich bin so geprägt, wir sollen doch keine Fehler machen. Ihr seid ja alle mal in der Schule gewesen, oder? Die meisten. Was streicht der Lehrer in der Prüfung an? Die guten Dinge. Sorry, Lehrer, wo da sind, gell? Aber ja, das ganze System ist ja total fehlerorientiert. Die Fehler werden da geschrieben mit roter Farbe. Rot ist bei der Ampel Stopp. Es gibt ja auch Lehrer, die korrigieren jetzt grün, finde ich natürlich sehr vorbildlich. Hilft sicher sehr entscheidend. Aber versteht ihr, wir sind überall darauf orientiert, keine Fehler zu machen. Wir dürfen nicht zu schnell fahren, sonst gibt es eine Buße. Wir sollen nicht zu viel essen, sonst werden wir dick. Versteht ihr, was ich meine? Und das prägt uns. Ich merke auch, wenn ich Vater bin, oh, pass auf, sonst gehst du noch um. Oh, jetzt hast du die Hose dreckig gemacht. Auch hier sehe ich wieder Tendenzen in mir drin. Und Jesus ist völlig anders gewesen. Jesus bringt Veränderung. Gott kam auf die Welt, Advent, Krippe. Und schon da beginnt es. Jesus wurde der Freund der Sünder genannt. Wollt ihr eine Bibelstelle dazu? Die kennt ihr ja vielleicht schon. Matthäus 11, Vers 19. Ist komisch, oder? Er ging zu den Zöllnern, Prostituierte, zum Abschuben. Ich komme zum Schluss. Völlig fehlerhaft, unkonzipiert und was auch immer. Aber ich möchte noch kurz die Umsetzung andenken. Eigentlich ist da wieder ein Umdenken gefragt. Was ich euch eigentlich sagen möchte heute Morgen ist, versuchen wir doch nicht so fehlerorientiert, so äußerlichkeitsorientiert und so buchhalterisch als Christ zu leben. Sonst ist die Gefahr sehr groß, zum Pharisäer zu werden. Ich glaube, wir sollen auch nicht Zöllner werden grundsätzlich, aber von der Haltung her. Wie könnten wir das umsetzen? Habt ihr Ideen? Ganz konkret, was könnte man machen, damit wir nicht in diese Fallgruben tappen? Habt ihr ein paar Ideen, wie man das könnte verbessern oder umsetzen? Ja? Nicht jeder Fehler ist Sünd. Und jetzt, was heißt das? Genau, überbewertig, oder? Also ich finde ein sehr guter Punkt, es gibt ja viele Menschen, die haben dann so Angst, Fehler zu machen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, was du sagst, nicht jeder Fehler ist eine Sünde. Man sagt doch so schön, Gott kann auf krumme Linie gerade schreiben, oder nicht, kennt ihr den Spruch? Wenn man die Geschichten in der Bibel liest, ich glaube, dass er das sehr Wahres hat. Ja. Weiter. Genau, sich selber lernen zu vergeben. Und was ich auch sehr wichtig finde bei diesem Gedanken, ist eigentlich die Fokussierung auf dich selbst, statt auf alle anderen. Hey, zum Glück, eben wieder fahre ich selber, bin ich nicht so wie alle anderen, oder? Ist noch easy, wenn man immer auf alle anderen zeigt, und dann sieht man sich selber nicht. Guter Punkt, ja? Mhm. Ja. Ja, dass wir auch nicht in der Position vom Richter drin sind, oder? Genau. Also eigentlich, das finde ich das Schöne auch an Jesus. Er schaut eben, wie du gesagt hast, alle Menschen gleich an, weil er weiß, ja, du Pharisäer hast eigentlich das Problem. Du brauchst Gnade, du brauchst Rechtfertigung. Und wir auch. Und mit den Augen von Jesus sehen zu wollen oder die Absicht zu haben, das finde ich ganz ein schönes Bild. Genau. Ja? Dann ist wie Nacht, oder? Oder Advent, ja. Also auch sehr wesentlich, das wollte ich ja so aufzeigen, wir müssen nicht Buchhaltung machen, wir haben sowieso keine Chance. Hoffnungslos, wir sind im Unrecht. Wir brauchen Gnade, weil wir Gerechtigkeit und Rechtfertigung brauchen. Aber die kann nur Gott schenken. Darum ist Jesus auf die Welt gekommen. Ja. Offenheit, ich glaube, dass wir zum können dazulernen. glaube auch Ehrlichkeit. Also für mich gibt es noch einen wichtigen Punkt. Ich komme jetzt definitiv zum Schluss, deshalb greife ich diesen Gedanken auf. Ich denke, es wäre sehr wichtig, dass wir lernen, ich weiß ja nicht, wie ihr das handhabt, aber dass ihr in der Gemeinde jetzt untereinander einfach auch sagt, sorry, ich habe einen Fehler gemacht. Oder das habe ich falsch gemacht, es tut mir leid. Meine Absicht war aber total integer, ich habe mein Bestes geben, aber sorry, ich habe es nicht besser können. Nicht als Ausrede, aber ich denke, wir haben als Christen oft eine sehr pharisäer geprägte Fehlerkultur. Und es wäre doch so schön, wenn wir eine gnadengeprägte Kultur in unseren Gemeinden leben würden. Dass wir ehrlich sein zueinander, dass wir eben nicht müssen, so skiperfekt sein, so skiheilig. Und das würde ich mir wünschen. Wir müssen nicht schauspielen. Wir müssen nicht heucheln. Wir sind begnadete Sünder und so stehen wir doch vor Gott zusammen, einzeln, in der Adventszeit, im Alltag, zu Hause, wo auch immer. Was steht noch vom Programm? Haben wir noch Zeit zum Nachdenken und Beten oder haben wir voll Stress? Ja, du kannst ja gar nichts anderes sagen, gell? Das ist die Macht des Predigers. Okay. Die Musikerin ist nicht da. Ja gut, dann tun wir die Zeit überbrücken, oder? Also ich finde es schön, wie immer eigentlich, oder? Nehmt euch doch kurz Zeit, haltet inne, seid ehrlich. Gott könnt ihr ja sowieso nichts vorspielen. Macht etwas fest, sprecht ein kurzes Gebet und ich schließe diese Zeit dann auch ab und bete. Ja, Jesus, ich will auch ganz ehrlich sein und dir ganz eingestehen, dass ich heute Morgen mit meiner Predigt nicht zufrieden bin. Ich habe versucht, das Thema anzusprechen, wo du angesprochen hast und du hast das viel besser gemacht als ich. Und gleicher ist es wichtig, dass wir immer wieder uns mit so Fragen beschäftigen und einfach auch so Gedanken uns trainieren gehen um Sünde, um Schuld, um Vergebung, um Gnade, um Sühne, um Rechtfertigung. Und danke, dass ich glaube nicht so wesentlich ist, dass wir eine perfekte Theologie haben, aber dass wir ein Herz haben, das verstanden hat, was du sagen willst. Und ich möchte dich bitten für uns alle, dass du uns hilfst, dass wir deine Augen überkommen. Fürs Wesentliche. Dass wir unser Herz öffnen können und einfach auch ehrlich eingestehen, dass wir Sünder sind, wie das der Zöllner gemacht hat. Dass wir deine Rettung brauchen. Aber dass wir auch wissen, dass wir durchs Kreuz, durch deine Gnade, Vater, gerettet dürfen sein. Und so auch dürfen die Freude im Herz haben. Danke, dass du uns jetzt die Schuld nicht mehr anrechnest, dass wir erlöst sind. Ich möchte aber auch bitten, für die FG da in Thusis, dass du schenkst, dass wir eine Kultur leben können, die prägt ist von dir, von der Vergebung und nicht von der Scheinheiligkeit. Dass wir offen sein und Fehler eingestehen, lernen, auch wenn uns das manchmal schwerfällt. Dass wir nicht versuchen, eine riesen Fassade aufzubauen und in einen geistlichen Wettkampf hineinrutschen, sondern dass wir als begnadete Sünder erlöst leben dürfen. Und miteinander unterwegs sein, zu dir hin. Amen. Einen Punkt habe ich noch vergessen und den möchte ich Korrektheit halber noch erwähnen. Ihr habt mein Eingeständnis schon gehört. Aber jetzt ist schon noch wichtig. Man könnte nämlich einen Fehlschluss ziehen. Das möchte ich nicht. Jesus hat ja die Frau, die beim Ehebruch ertappt wurde, da mal getroffen. Es hat eine ganze Situation gegeben. Am Schluss sind sie noch alleine, alle Ankläger sind gegangen. Und dann sagt Jesus zu ihr, hat dich keiner verurteilt? Sie sagt, nein, Herr, keiner. Da sagt Jesus, ich verurteile dich auch nicht, du darfst gehen. Aber jetzt entscheidend, sündige von jetzt an nicht mehr. Also das ist schon noch wesentlich. Danke für eure Aufmerksamkeit.